direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir machen immer noch irgendwas mit Medien. 5 Verse sind es inzwischen schon mit dieser Folge. Und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Phänomen der Fernsehlandschaft oder der Medienlandschaft nähern, und zwar dem der Talkshow. Wir möchten uns damit auseinandersetzen, warum es dieses Format überhaupt gibt, was es auszeichnet und warum wir vielleicht auch gerne so zugucken, obwohl es uns vielleicht überhaupt nichts bringt. Ich weiß vom Vorgespräch, dass Marius seit Jahren keine Talkshow gesehen hat. Und deshalb meine Frage, warum nicht?
Ja, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mir was bringt. Also da wird eine Stunde über irgendwas sehr aufgeregt geredet. Alles ist auf Polarisierung zugespitzt, zugeschnitten. Und man hat nicht das Gefühl, wirklich irgendwie schlauer oder mit einem größeren Horizont da rauszugehen. Es ist halt mehr so wie im alten Rom, dass da Leute aufeinander eindreschen und man fiebert dann für eine Partei mit. Aber irgendwie hinterlässt, hat es immer mehr einen faden Beigeschmack bei mir hinterlassen. Und irgendwann dachte ich, ach, mein Leben ist auch nicht schlechter, wenn ich mir das nicht anschaue. Und ja, habe es jetzt bisher nicht bereut, da gar nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, was Lanz und alles so tun oder machen oder wann die ihre Shows haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Aber du siehst ja dann gar nicht die ganzen Stars und die ganzen Macher der Politik, Laschet und all die Aktivisten an der Front.
Ich glaube, du hast nochmal sehr schön begründet, warum ich diese Sachen eben nicht. Ich, okay. Ja, genau, es ist irgendwie. Ne, macht keine gute Laune, sage ich jetzt mal ganz kurz gefasst.
Jetzt hast du aber was Wichtiges angesprochen, und zwar dieses Mitfiebern. Und das ist ja eigentlich spannend, weil, wenn wir das jetzt mal mit einem Fußballspiel vergleichen oder mit einem Gladiatorenkampf, ne, du hast es, du hast dieses Bild bemüht. Es hat natürlich schon Arena-Charakter, aber davor steht niemand vor dem Publikum und sagt Ave Caesar morituriti salutant, sondern die Leute werden vorgestellt, sie nicken in die Kamera bedeutungsschwanger, sie tauschen ihre Argumente aus, und am Ende weißt du überhaupt nicht, wer gewonnen hat, weil es gar kein objektives Maß gibt. Du weißt nicht, du kannst nicht sagen, der ist tot im Falle der Gladiatorenkämpfe oder besiegt. Du kannst nicht sagen, die Partei hat mehr Tore geschossen, wie beim Fußballspiel. Das Urteil bleibt komplett dir überlassen. Und da gab es ja mal ein Format, das das versucht hat, ein bisschen aufzulösen. Es hieß, glaube ich, Absolute Mehrheit von Stefan Raab. Es war experimentell, wo am Ende die Zuschauer anrufen konnten und die Person wählen konnten, die die besten Argumente hat. Und die Person, die die absolute Mehrheit erreicht hat, hat dann einen Geldbetrag für eine Charity gewonnen, glaube ich, irgendwie so. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Warum gucken wir dann trotzdem diese ergebnisoffenen Formate?
Ich denke mal, dass dann eben jeder und jede, die das schaut, für sich selbst das Gefühl haben kann, auf der Seite desjenigen oder derjenigen gewesen zu sein, die besser abgeschnitten hat. Und ohne diese Illusion würde man da selbst auch als Verliererin, als Verlierer rausgehen. Insofern ist es ganz gut, wenn es offen ist. Dann hat im Schluss, ne, so wie bei Alice in Wonderland, alle haben gewonnen, jeder soll jetzt einen Preis kriegen und
Dodo Bird, ja.
Genau.
Also ich meine, es ist ja so, dieses Format, was du gerade von Stefan Raab angesprochen hattest, das gibt es ja durchaus noch. Und das gibt es auch immer noch. Und es gab es auch schon davor. In Amerika ist es völlig üblich, dass man danach beispielsweise tatsächlich evaluiert, wie viel Prozent Glaubwürdigkeit ein Kandidat hat, also gerade in politischen Diskussionen, in diesen Aussprachen, in diesen politischen Aussprachen, die ja tatsächlich aus Amerika kommen, in Deutschland mittlerweile, Österreich und so weiter auch eingeführt worden sind, wo es dann auch klare Regeln gibt und so weiter. Und da gibt es dann tatsächlich sowas wie Rankings, Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft, und dann wird man sogar auf verschiedensten Ebenen tatsächlich gerankt. Und das sind auch im Prinzip Talkshow-Formate. Aber prinzipiell sehe ich das auch so. Du kannst vor allem resonieren mit einzelnen Kandidaten, aber also das sind ja keine Kandidaten bei den normalen Talkshows, sondern es sind eben Ansprechpartner, das sind Leute, die über ihr Leben reden oder was auch immer. Aber spannend ist vor allem etwas, was ich gerne mal untersuchen würde, dass man nämlich wirklich mal schaut, wie viel die Leute angeregt selber, wenn sie das anschauen, mitdiskutieren und Leute beleidigen, als auch sagen, wie blöd die sind, wie klasse das ist und so weiter. Also ich erwische mich dabei auf jeden Fall, dass ich leidenschaftlich sozusagen Gegenargumente finde und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, ich schaue sehr, sehr selten, muss ich sagen, Talkshows, aber wenn ich sie anschaue, dann immer sehr, sehr leidenschaftlich und merke und entdecke immer wieder, dass ich sozusagen versuche, tatsächlich solche Dinge aufzugreifen und danach tatsächlich das Gefühl habe, ein bisschen klüger zu sein, weil ich ein paar Argumente selber besser verstanden habe, weil ich sie selber attackiert habe. Also das machen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, dass sie so ein bisschen spielen, als wären sie auch dabei bei den Großen, bei diesen Elefantenrunden und was weiß ich.
Dieser Effekt, den Marius angesprochen hat, dass wir gerne auf der Gewinnerseite stehen, den nennt man übrigens Bandwagon-Effekt in der Psychologie, also Planwagen-Effekt auf Deutsch. Das ist ein sehr faszinierendes Phänomen, was zum Beispiel bei den US-Wahlen eine große Rolle spielt, weil die US-Wahlen aufgrund der Zeitverschiebung ja so ablaufen, dass die Wahllokale an einer Seite der Küste geschlossen sind, während die Wahllokale an der anderen Seite geöffnet sind. Und wenn dann die ersten Polls reinkommen, dann beeinflusst das tatsächlich das Abstimmungsverhalten, weil die Leute glauben, zu prognostizieren zu können, wer die Wahl gewonnen hat und dann auf diesen Bandwagon, auf diesen Planwagen aufspringen, um dann im Endeffekt zu sagen, ja, ich habe ja auch für die Gewinnerseite gestimmt. Also faszinierender Effekt, den man hier, denke ich, auch in den Talkshows sehen kann. Ein anderer Punkt ist das, was Klaus angesagt hat, so dieses, ich bin dabei, ich simuliere, dass ich dabei bin. Und also ich ertappe mich zum Beispiel auch, ich gucke sie jetzt auch jetzt nicht so täglich, aber wenn ich sie gucke, dann entweder, weil ich weiß, okay, da ist ein Gast dabei, der für Zündstoff sorgen wird. Das wird leidenschaftlich. So. Gegen diesen Gast habe ich vielleicht auch eine große Antipathie. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann am nächsten Morgen in den Printmedien darüber lese, da gibt es ja immer ausführliche Kritik, und wenn dann drin steht, so wie schlimm das doch gewesen sei, und dann wird auf Twitter darüber diskutiert und das breitgetreten, dann gucke ich mir das natürlich auch an, weil ich mitreden möchte. Und dann sind wir wieder in diesem Rückschaufehler, der auch beim True Crime immer eine Rolle spielt. Ich nehme die Argumente aus dem Zeitungsartikel oder aus der öffentlichen Debatte und ja, sie werden vermischt mit meinem Eindruck, während ich diese Talkshow gucke. Und dann sage ich, ja klar, hier, das ist doch total offensichtlich, obwohl es eigentlich gar nicht meine eigenen Einfälle sind.
Ja, genau. Also wir können das gar nicht mehr trennen. Darüber haben wir auch gesprochen, über False Memory und so weiter, die ganzen Gedächtniseffekte. Sehr, sehr spannend. Und wir fühlen uns sowieso immer ein bisschen überlegen und klüger. Das macht diese Formate auch wahnsinnig erfolgreich. Das ist so ein bisschen wie bei den Quiz-Shows, wo dir dann am besten das auch noch eingeblendet wird, wie die Antwort ist, damit du auch dich wirklich richtig über diese Kandidaten auch auslassen kannst, wie dumm die doch waren. Oder es wird von mir aus kurz davor eingeblendet, damit du immer ein bisschen Vorsprung hast. Oder sobald es gesagt wird, wird dir sozusagen suggeriert, als hättest du eigentlich diese Idee auch gehabt. Ja.
Und wir alle kennen ja dieses Phänomen, dass wir, wenn wir ein Argument uns, wenn es uns später einfällt, nachdem die Diskussion schon längst vorbei ist und wir uns sagen, ah ja, das hätte ich doch damals sagen können, dann wäre das passiert. Also dieses kontrafaktische Denken. Und das ist natürlich auch bei der Talkshow, da hat es, wie Marius sagt, dieses Mitfiebern, ne? Also jetzt sag doch das, damit hast du ihn. Du weißt es doch, dass es so ist. Jetzt nagel ihn doch mal fest und lass ihn nicht irgendwie aus der Deckung oder sie sich zurückziehen, sondern hakt da jetzt noch mal ein bisschen nach.
Und dieses Antipathie, was du gesagt hast, ist ein ganz, ganz wesentliches Element dabei. Du brauchst eigentlich ab und zu wenigstens mal in so einer Talkshow jemanden, der einfach tatsächlich Wunden aufreißt. Also entweder ist es von einem politischen Lager, was anrüchig ist, oder es ist ein Star, der irgendwie gefallen ist, jemand, der irgendwie auftaucht und hat merkwürdige Manieren. Jemand, der auf jeden Fall auffällt und ein bisschen Ärger macht. Sowas kommt immer am besten an. Das heißt, ab und zu musst du so ein Element reinnehmen.
Das ist jetzt natürlich enorm manipulativ. So. Denn die Leute, die Gäste in den Talkshows auswählen, ich meine, die fragen verschiedene Leute an, aber sie wissen natürlich, okay, mit der und der Person gibt es das und das wahrscheinlich. Das wird diese Reibung erzeugen. Und was dann passiert, ist so eine Art False Balance Effekt, nennt man das, glaube ich. Das bedeutet, dadurch, dass alle Meinungen präsent sind in der Talkshow, werden alle aufgewertet. Und weil es immer nur eine Person gibt, die diese Meinung vertritt, wird auch die Illusion geschaffen, dass alle Meinungen auch gleich repräsentativ seien. Also da haben wir vielleicht jemanden, der eine totale Mindermeinung vertritt, aber dadurch, dass er neben der Person sitzt, die die Mehrheit vertritt, wird suggestiert, okay, beide Meinungen sind gleich vertreten in der Bevölkerung, weil es soll ja darum gehen, die Debatte in der Bevölkerung abzubilden, wenn nicht sogar zu beleben, zu erweitern oder zu füttern.
Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur die Auswahl der einzelnen Personen ist wichtig, sondern eben auch die Komposition der Personen. Also indirekt ist das natürlich dabei schon, aber dass ich eben tatsächlich sowas wie Counterparts mir überlege, die eben dagegen argumentieren und, was du eben auch sagst, eben diese Abbildung der Bevölkerung, die damit suggeriert wird. Und das ist ja zum Beispiel alleine schon in der politischen Landschaft gar nicht möglich. Also ich kenne keine Runden, wo wirklich jede Partei eingeladen wird. Normalerweise ist immer irgendeine Partei nicht dabei oder sind eben nur ein, zwei Parteien dabei. Oder bei Stars oder bei anderen Talkshow-Formaten. Wir haben ja vor allem jetzt über Politisches geredet, aber es gibt ja vor allem natürlich auch Talkshows, die ganz andere Inhalte haben, wo es eben über einen Bestseller-Autor bis zum Schauspieler geht und der neueste Film von XY und so weiter.
Jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Und zwar lasst uns doch mal kurz bei diesem Thema der politischen Talkshows verweilen. Es gibt ja eine legendäre Talkshow, oder es gab sie zumindest, in den 70ern vor allem, der internationale Frühschoppen. So, und wenn ich mir dann die YouTube-Aufnahmen angucke, dann sehe ich da Franz Josef Strauß mit weißbiergerötetem Gesicht. Neben ihm flezt, also man muss wirklich sagen, flezt Helmut Schmidt in seinem Sessel in einer dermaßen respektlosen Art und Weise, zündet sich die 10. Zigarette an und alle geben süffisante Kommentare ab. Und ich finde das fantastisch. Es ist ganz groß, weil es irgendwie so ein bisschen so diesen Kern dessen widerspiegelt, worum es eigentlich geht. Nämlich gar nicht um die Sache, sondern einfach nur um Ego-Gehabe. Aber das passiert ja nicht mehr. Und die Frage ist, warum nicht mehr? Warum haben wir nicht mehr diese Komposition, dieses Format? Geben das die Gäste nicht mehr her oder haben sich die Sehgewohnheiten so verändert?
Also ich glaube persönlich, dass insgesamt unsere Kultur sehr, sehr viel geschliffener ist. Es geht tatsächlich darum, also zum Beispiel alleine, was du vorhin gesagt hast, ich meine, ob er Weißbier getrunken hat, weiß ich nicht, aber er hat vermutlich Bier getrunken gehabt. Sowas ist praktisch nicht mehr möglich heutzutage. Also diese Boris Jelzin-Typen, die betrunken in die Kamera etwas sagen, die gibt's praktisch nicht mehr. Also sowas ist ein No-Go. Rauchen ist sowieso ein No-Go, aber auch dieses einfach Kante zeigen, so richtig Kante zeigen, außer du bist jetzt ein Aktivist, der kommt dahin, vielleicht ein junger Mensch, der einfach sagt, hier bin ich und ich sage jetzt mal Tacheles, um was es geht. Das ist was ganz anderes als ein Mandatsträger. Mandatsträger sind meist sehr, sehr viel geschliffener. Jetzt gibt es so ein paar Ausnahmen, die einfach so, die wollen irgendwie gar nicht so richtig populär erscheinen und damit sind sie populär, die eben besser Meinungen rüberbringen, aber nicht immer wieder ausweichen und immer wieder versuchen, irgendwie konsiliant zu sein. Also was weiß ich, Boris Palmer ist wahrscheinlich so einer, der immer wieder so Wunden aufreißt, über den sich ganz viele Leute aufregen und deswegen wollen aber auch viele ihn. Also ich glaube, das funktioniert nach wie vor, Kante zu zeigen. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist ja eine ganz andere Sache. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier irgendwie eine politische Position einzunehmen. Das will ich auch überhaupt nicht machen. Wichtig ist es tatsächlich zu sagen, früher war es schon üblicher, dass man einfach auch politisch völlig inkorrekte Sachen gesagt hat, dass man vielleicht auch beleidigt hat. Und heute ist es alles sehr, sehr ja, höflich, zurückhaltend, entschuldigend. Und dann sind die Leute auch extrem gesittet, die sind ruhig. Ja? Also das muss man einfach sagen. Gegenüber früher ist das, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
Vielleicht rührt auch daher meine Faszination eben aus diesem Kontrast, weil ich es halt nur in dieser geschliffenen Art und Weise kenne. Jetzt noch mal eine Frage an Marius. Klaus hat schon angesprochen, die Gäste, die Wunden aufreißen, die unpopuläre oder vermeintlich unpopuläre Meinungen vertreten, braucht's die? Also und zwar, wir haben darüber gesprochen, dass es sie vom Quotentechnischen her braucht, für das Feuer der Show, für den Unterhaltungsfaktor, aber in der Debatte, vielleicht sogar, wenn sie halt einfach eine Mindermeinung vertreten?
Ja gut, auch Mindermeinungen sind ja wertvoll in der Debatte, es ist nur bei vielen der Positionen, auf die ihr jetzt gerade anspielt oder von denen ihr gerade gesprochen habt, das ist auf eine Art provokativ, die uns, finde ich, im Diskurs nicht weiterbringt. Also man kann natürlich auch vielleicht extremere politische Meinungen vertreten und das ist auch gut, wenn es in einer Debatte passiert, aber hier geht es jetzt um Meinungen, die sich dann zum Beispiel gegen Minderheiten auch richten können oder die einfach Fakten so präsentieren, dass sie einen ganz starken Touch in eine Richtung bekommen, die sie eigentlich gar nicht hergeben. Und das ist eher eine Debattenkultur, die uns dann früher oder später auch einholt und uns eben nicht weiterbringt. Aber jetzt generell gegen markante Meinungen und so, super. Ich meine, dafür ist so eine Talkshow ja dann eigentlich auch das Forum, dass Leute mit ausgefalleneren Meinungen mal zu Wort kommen dafür, weil sonst ist es ja total fad. Schwierig wird es halt, wenn man auch als Zuschauender das Gefühl kriegt, dass diese Meinungen um der Provokation willen so zugespitzt werden, dann ist es auch eher wieder öde. Dann merkt man halt, eigentlich ist das auch nur eine Inszenierung und nicht wirklich um ja, des Streites willen uns weiterzubringen, sondern um des Streites willen, damit die Leute einschalten und am nächsten Tag auf Twitter und so weiter dieser ganze Medienzirkus daraus sich entspinnen kann.
Jetzt hast du auch wieder was Wichtiges angesprochen, und zwar diese Fakten in einer Art und Weise darzustellen, die falsch ist, so, oder sie für seine Zwecke zu instrumentalisieren. In den letzten Jahren gibt es ja schon ein bisschen so diesen Trend zum Thema, zum Live-Fact-Checking. So, das gibt es in den USA, in den Präsidentschaftsdebatten. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal da rangeht, vor diesen Formaten, ist es ja eigentlich krass, wie vogelfrei Menschen in Talkshows behaupten können, was sie wollen. Und der einzige Widerspruch, den natürlich die Zuschauerinnen zu Hause auf den Lippen haben, muss entweder von den Moderatorinnen oder von den anderen Gästen geleistet werden. So, und natürlich denkt man sich bei der Zusammenstellung, die Redaktion, okay, wir haben jetzt die Person, vielleicht laden wir noch einen Wissenschaftler ein, einen Politologen, einen Soziologen, einen Mediziner, dass der das gerade rücken kann. So, aber das sind ja Wissenschaftler, die sind selten so argumentativ oder beziehungsweise so inszenatorisch bewandert wie diese Medienprofis. Und da findet ja eigentlich ein totales Ungleichgewicht statt. Und jetzt könnte man sehr zugespitzt sagen, und bitte berichtigt mich, wenn ich was falsch sage, dass die Redaktion dieser Talkshows im politischen Bereich bewusst in Kauf nehmen, dass Falschinformationen in die Welt gesetzt werden, unkorrigiert, und die auch ja eigentlich niemals aufgeklärt werden.
Ja, also niemals aufgeklärt, wahrscheinlich dann doch nicht. Also niemals ist doch ein relativ langer Zeitraum. Aber tatsächlich ist es so, sobald etwas psychologisch ist es klar, in die Welt gesetzt worden ist, ist es eben auch was Faktisches. Das heißt, selbst wenn du das nachträglich korrigierst, sagst, es war übrigens ein Fehler, Fact-Check, das stimmt nicht. Wenn jemand das so ausgedrückt hat und ausgesagt hat, dann steht das für manche Menschen als ein Faktum. Und das ist gefährlich. Und deswegen brauchst du ja eigentlich auch gute Moderatoren, weil die Gäste selber, hast du gesagt, sind auch ein Korrektiv, aber davon kann ich mir nicht zu viel erwarten. Also welcher Gast, also erstmal ist es so, es ist schwierig, sich als Gast wahrscheinlich einzumischen und tatsächlich zu unterbrechen. Das passiert relativ selten. Aber die wichtigste Sache ist der Moderator oder die Moderatorin und die, das ist etwas, was wirklich problematisch ist, die haken halt oftmals nicht nach. Es geht ja nicht darum, tatsächlich direkt immer zu sagen, das ist falsch, das ist kein gutes Format, sondern das Wichtige ist tatsächlich, dass man sagt, okay, Sie haben jetzt das und das behauptet, erklären Sie mir mal ganz genau, was das ist. Oder was meinen Sie genau damit? Ja? Sie haben vorhin gesagt, so und so, was wollen Sie damit genau ausdrücken und so weiter. Und das passiert relativ selten. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und,
jetzt auch, dass es vielleicht nicht so klang, als würde ich jetzt unterstellen, dass Talkshows so ein Ort für alternative Fakten wären. Ich würde es ein bisschen anders vielleicht an einem Beispiel mal illustrieren. Nehmen wir jetzt mal die aktuelle Debatte um die Inzidenzzahlen. Jetzt sind halt viele Lockerungen an Inzidenzzahlen geknüpft. Und jetzt gibt es in der Bundesregierung Leute, die sagen, Inzidenzzahlen sind jetzt das Maß, an dem wir feststellen, zum Beispiel, ob irgendwo die Leute wieder draußen sitzen dürfen. Jetzt stellen wir uns eine Talkshow vor, wo dann andere Leute sagen, nee, Inzidenzzahlen sind totaler Mist, weil jetzt sind es mehr Jüngere, wir haben Leute, die geimpft sind, mit leichteren Verläufen. Und dann wird da eine Stunde drüber diskutiert, Inzidenzzahlen ja oder nein. Aber was mich so frustriert an diesen Debatten, kein Mensch macht den Vorschlag, was wir dann als Alternative machen sollen. Was ist die Alternative zu Inzidenzzahlen? Sind es Intensivbetten? Da haben wir eine Verzögerung von mehreren Wochen, das ist auch irgendwie Mist, da sind wir viel zu träge. Was nehmen wir denn dann? Also es werden zwar Konzepte dekonstruiert, demontiert und niedergemacht in einstündigen aufeinander einschreien, aber keiner bringt in solchen Talkshows halt Alternativvorschläge, was wir stattdessen tun könnten. Das gibt das Format nicht her und deshalb, also zumindest meine persönliche Frustration ein bisschen mit solchen Debatten.
Ich sehe deinen Punkt, es ist polemisch zugespitzt und zum Schluss ist es dekonstruiert und nicht konstruiert. Es gibt wenig Konstruktion.
Die Richtung der Drall fehlt mir da eigentlich fast immer. Und dann denkt man sich, naja, wenn ich es da nicht geguckt hätte, ne, wäre ich dann auch nicht dümmer gewesen.
Kann ich verstehen, aber ist es nicht zum Schluss trotzdem so, dass es ein ganz, ganz wichtiges demokratisches Element eigentlich ist? Und ich meine jetzt nicht Talkshows, sondern prinzipiell über Positionen zu sprechen. Also das kann ja sein, das können Reden, das können Diskussionsrunden sein, das muss ja nicht eine Talkshow im Fernsehen sein, aber tatsächlich kennen wir das ja seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dass tatsächlich politische Gegner, dass Personen, die unterschiedliche Meinungen haben, bis hin zu Wissenschaftlern darüber diskutieren, in Kongressen zum Beispiel, über bestimmte Positionen. Und das ist ja schon sehr, sehr wichtig, weil wenn du anschaust, was ist die Alternative, auch da wieder konstruiert, und ich sehe eben, da gibt es natürlich Parteiprogramme, in den Parteiprogramm steht vieles drin, aber die sind natürlich extrem träge. Die werden heute festgelegt und sind für Jahre unter Umständen festgeschrieben, wenigstens in den Grundfesten. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil ich eben eigentlich nicht weiß, wie die jetzt auf ein bestimmtes Problem tatsächlich reagieren wollen. Und da tatsächlich jemanden mal festzunageln, wenn es eine gute Show, also eine Talkshow, es ist ja eine Show auch, tatsächlich, dann kann das schon hilfreich sein, weil ich wenigstens den Menschen jetzt mal festgenagelt habe und vielleicht auffordere, sozusagen sich darüber mehr Gedanken zu machen. Das heißt, es kann einen enormen Prozess auslösen für diese Partei, für die Leute, die dahinter stehen.
Das auf jeden Fall. Aber die Leute, die in den Talkshows sind, sind ja meistens die, die sich eben nicht so festnageln lassen, sonst würden sie da gar nicht erst hingehen. Ne? Das Format ist jetzt nicht grundlegend schlecht. Ich habe auch schon oft welche mit Gewinn geschaut, aber das waren dann eher selten politische Talks, sondern na, da gab es früher, wie ist das philosophische Quartett oder so, wo vier Philosophen ganz unaufgeregt ein Thema mal so richtig tief ergründen. Also das war toll, das hat man geschaut und danach gedacht, wow, jetzt siehst du die Welt ein bisschen anders. Aber die Polit-Talks sind meistens eher auf diese Konfrontation und weniger auf konstruktives Ausarbeiten von Alternativen ausgelegt.
Absolut, da stimme ich dir total zu. Und ist auch eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Aspekt, den wir unbedingt besprechen sollten, nämlich alternative Talkshows. Nämlich, also, wo es eben zum Beispiel darum geht, also sowas Sternstunde der Philosophie zum Beispiel, wo wirklich ein Philosoph befragt wird in extremer Detailliertheit, er Zeit bekommt oder sie Zeit bekommt, ihre Thesen darzulegen, sie zu erläutern. Philosophisches Quartett, du hast es angesprochen, literarisches Quartett natürlich auch teilweise, auch wenn das natürlich sehr über die Person Marcel Reich-Ranicki gelebt hat, aber das sind ja, oder Gesellschaftstalkshows, also NDR-Talkshow, Kölner Treff, all sowas, wo es ja wirklich um Gespräche geht. Aber die sind anscheinend nicht so beliebt wie die Polit-Talkshows. Also
Das ist richtig gut. Es ist natürlich einfach so, ein intellektuelles Format wird praktisch immer viel, viel weniger gesehen, das ist klar. Literarisches Quartett war hoch ausgezeichnet, auch hoch beliebt, aber hoch beliebt eben in einer ganz, ganz kleinen Gruppe. Und das kannte zwar jeder eher vom Comedy, also weil man es eben nachgemacht hat, da kannte man es dann schon her, aber angeschaut haben es wenige Leute. Was ich daran extrem faszinierend fand und was ich auch genau richtig finde, ist genau das, was du gerade eigentlich als potenziell negativ empfandst oder gewertet hast, nämlich dass es eigentlich stark um Reich-Ranicki und um Karasek und so weiter ging. Aber das Tolle daran ist ja, du hast Positionen und natürlich sind das auch teilweise gespielte. Also natürlich ist es so, dass er sich bewusst über eine bestimmte Sache ganz, ganz extrem manieriert aufgeregt hat. Aber das Schöne ist, daran kann man ja sich wirklich ein bisschen abarbeiten. Man kauft auf jeden Fall das Buch danach, mindestens, oder hat es vielleicht schon gekauft und kommt halt zu einer anderen Meinung und sagt, nee, das ist nicht richtig, das kannst du so nicht sagen. Und das ist natürlich irgendwie fruchtbar. Weil wenn man sich wirklich an einer Meinung reibt und vor allem, wenn sie pointiert, vielleicht auch extrem geäußert ist, dann ist es doch eigentlich was ganz, ganz Wunderbares. Also ich fand sowas immer super,
ja, also muss ich ehrlich sagen. Also hier habe ich auch sehr gern geschaut, weil das eine andere Art von Pointierung war. Keine, die jetzt nur so nah auf Krawall, sondern der ist halt auch Literaturkritiker gewesen mit Leib und Seele und hat es versprüht, diesen ganzen Elan. Das war herrlich, ja, das gebe ich dir recht, Klaus.
Ja, der hat ja wirklich eine Lanze gebrochen für vielleicht auch Stoffe, die man normalerweise nicht angegriffen hätte. Und dann plötzlich hat man gedacht, da ist doch irgendwas drin, was mich jetzt reizt. Warum hat der sich so aufgeregt? Ja, ist das denn wirklich berechtigt? Und man muss ja dann zum Schluss nicht der Meinung sein. Im Gegenteil, aber genau das wollte er ja. Also der hat ja nicht im Prinzip Bücher attackiert, sondern er hat Interesse geweckt. Das ist eine wunderbare Aufgabe gewesen und das hat er fantastisch erfüllt, meines Erachtens.
Es gibt, auf YouTube kann man sich das ansehen, ein Interview. Ich meine, man kann ja auch ein Interview als Talkshow durchaus charakterisieren, von Rudi Dutschke, also irgendwann aus den 60er Jahren, wo er eine Stunde halt mit dem Moderator spricht. Und als ich das erste Mal gefunden habe, fand ich das absolut bemerkenswert, weil es in einer Zeit ausgestrahlt wurde, in dem es halt nur drei Programme gab. Sechs, glaube ich, mit den Ostfernsehsendern, aber im Westen halt nur drei Programme. Und dann wurde eine Stunde Sendezeit für den sozialistischen Studentenbundsführer rausgegeben. Ja, ja. Und der in einer Art und Weise spricht, wo ihm gesagt wird, jetzt erklär mir doch mal, was ist es? Und natürlich, die Linken der 60er Jahre sind sehr, sehr theoretisch unterwegs gewesen. Und dann wird er halt eben mal von Marx bis Foucault gefühlt alles einmal durchgekaut und er legt ganz konzise da, wieso, weshalb, warum. Und fand ich damals, wie gesagt, absolut bemerkenswert, als ich das gesehen habe, dass das existiert.
Das ist das Interview mit diesem gestrickten Pullover mit horizontalen Streifen, oder?
Ja,
in Schwarz-Weiß.
Günter Gauss, ja.
Das ist genau, richtig. Das ist ein großartiges Interview, ganz klar. Wir hatten übrigens schon zu der damaligen Zeit sechs Sender, weil wir hatten auch zwei österreichische und einen Schweizer Fernsehsender. Im Süden von Bayern war das tatsächlich eine unglaublich reiche Fernsehlandschaft. Undenkbar für heutige Verhältnisse. Aber was mir auffällt tatsächlich in diesen Formaten, die ich so erlebt habe in den 70ern und 80ern, Und man sich die heute mal anschaut, das ist unfassbar. Das ist jetzt hier eine Ausnahme gewesen, weil es wirklich extrem hochwertiges politisches, aber es war ja auch wirklich ein Interview. Aber die Talkshows waren unglaublich bieder. Also was ich vorhin gesagt habe, dass es so ein Enfant terrible immer gab, ja, das stimmt schon, aber wie damit umgegangen worden ist, ist im Prinzip vollkommen, also ist wirklich unangenehm. Heute, also das ist für mich richtig beklemmend zu sehen, dass wirklich tolle Leute eingeladen werden, die wirklich spannende Aussagen hätten sagen können und dann wurden die in so ein Raster reingebracht, die einfach nur eklig waren. Also ich habe neulich ein Interview mit, oder also eine Talkrunde mit Falco gesehen aus den 80ern. Und man kann jeder Meinung sein über diesen Künstler, aber es ist auf jeden Fall klar, dass er sehr, sehr innovativ war und dass es eben, dass er eine wahnsinnig interessante Rolle gespielt hat. Das ist halt einfach so. Er spielte halt die Rolle des Falco, die eine unglaublich arrogante Person war und das machte den Reiz aus. Und jetzt wird plötzlich die Person, die da eingeladen wird in diese Sendung, wird versucht zu demontieren als eine arroganter Schnösel. Aber das ist absolut, also es ist wirklich sowas von fehl am Platz und diese spannende, knisternde Persönlichkeit Falco wird überhaupt nicht zu Wort kommen gelassen. Es kommt nichts Spannendes zum Schluss und ist richtig unangenehm gewesen. Und genauso war das so mit Kinski, mit den ganzen Enfants Terribles, mit Helmut Berger, diesen wunderbaren, interessanten Menschen. Ob sie wunderbar waren, weiß ich nicht, weil es gibt ja durchaus auch gewisse Vorwürfe. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig heute sein. Aber es ist tatsächlich äußerst spannende Leute, mindestens mal wertneutral gesagt. Und man hat sich eigentlich nur beömmelt über sie und man hat sich negativ geäußert und wollte sie eigentlich wirklich nur, damit sie irgendwas Unpassendes sagen. Und dann wurde das so leicht, ja, so auf lustig gemacht, wurde das dann so bieder abgekanzelt. Ganz eklig, finde ich.
Also Kinski ist hier, denke ich, einfach das Paradebeispiel, so, wo er die Provokation, also wo er ja auch bewusst provoziert wurde, damit er was Grenzüberschreitendes sagt, tut. Er ja auch in einer Art und Weise, wo du denkst, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr möglich. Also ganz... ganz, ganz spannend.
Ja, und die spannenden, genau, und die spannenden Aspekte eben von dieser Person, von einem der ganz großen Schauspieler, genauso wie bei Helmut Berger, wo man eigentlich immer nur drauf hoffte, dass er betrunken ist oder dass er sich auszieht oder irgend sowas, aber diese ganz wunderbaren Facetten, die wurden überhaupt nicht rausgearbeitet. Das ist, ich find's total ekelhaft, ehrlich gesagt, das anzuschauen. Und genauso eben das mit Falco musste ich unbedingt mal anschauen, also wie bieder das in Deutschland behandelt worden ist und wie von oben herab ein großer Künstler aus dem deutschsprachigen Raum niedergemacht wird im Prinzip.
Also Falco, ich erinnere mich da an eine großartige Rolle in dem Film Geld oder Leber mit Mike Krüger. Da hat Falco auch mitgespielt. Aber egal, nee. Richtig toll wird es dann halt, wenn die Leute wie jetzt zum Beispiel Falco dann vergleichbare Gäste das so strikt durchhalten, bis der Moderator, die Moderatorin irgendwann daran zerbricht und dadurch die Inszenierung der Show kaputt geht. Ich muss gerade an, kennt ihr noch die Sendung Zimmerfrei?
Mit Jobotai.
Ich meine jetzt nicht die Jobotai-Folge, aber also Moderatoren waren ja Alsmann und Westermann. Und da gab es mal eine Folge, da war Martin Sonneborn von der Partei zu Gast.
Ach ja,
und richtig. Die haben immer wieder versucht, ihn sozusagen auf der menschlichen Ebene, und er ist bis zum Schluss nicht aus dieser arroganten die Parteifunktionärsrolle rausgegangen. Ich glaube, die Westermann hat irgendwann, die hatte wirklich Tränen und die hat geweint zwischendrin, ne? Weil der quasi die so hat auflaufen lassen. Und das hat wiederum auch dieses Betulich-Menschliche als Inszenierung entlarvt. Also das sind dann schöne Momente, wenn das Narrativ, was die aufspannen, dann so mal kaputt gemacht wird. Das hat was.
Das ist auch spannend, und zwar, da sind wir noch mal bei diesem kompetitiven Arena-Ansatz. Und zwar gibt es eine Sendung im RBB, Chez Krömer heißt sie, also bei Krömer, wo Kurt Krömer, er hat mal das Konzept beschrieben als, wir laden uns Arschlöcher und Freunde ein und sagen nicht, wer ist. Es wird recht deutlich, wer ist. Es
wird recht deutlich, ja, schnell.
aber es ist total spannend, also es ist auch teilweise extrem unangenehm zum Zugucken, und er hat da wirklich von Kevin Kühnert bis Erika Steinbach, Frauke Petri, Prinz Markus von Anhalt, Jürgen Höller, Karl Lauterbach, ganz, ganz einen wilden Mix an Gästen da. Und diese, und wenn ich mir das angucke, denke ich mir, was wollen diese Menschen, die wissen, wie er ihnen gegenüber eingestellt ist, in dieser Sendung? Also natürlich kannst du sagen, Parteifunktionäre müssen in Talkshows, um Präsenz zu sein. Definitiv. Den Punkt sehe ich. Aber da hast du Leute, die politisch nicht mehr relevant sind. Und sie gehen in diese Sendung und alle kommen irgendwie, so habe ich das Gefühl, mit diesem Gedanken rein, ich zeig's dem Krömer jetzt. So, ich lasse ihn auflaufen, was halt in den meisten Fällen überhaupt nicht funktioniert, weil weil seine Rolle überhaupt nicht auflaufbar ist, weil er gar keine Angriffsfläche bietet, weil wenn du ihm sagst, dass du blöd bist, dann sagt er, ja, das stimmt. Und das fasziniert mich eben auch. So diese, was wollen die Leute in den Talkshows? Außer, also dieser, es hat ja einen ganz klaren Ego-Charakter, der in diesem Format sehr klar zu deutlich wird.
Ja, also ich finde, das zeigt eben auch, dass Talkshow und Talkshow nicht Talkshow ist, sondern es sind eben sehr, sehr unterschiedliche Formate. Und das ist eben zum Beispiel ein Sonderformat, was jetzt natürlich auch mit einer Person nur ist. Es ist also eher auch so eine Art Interviewcharakter. Im Prinzip ist es ja ein Verhör. Es wird ja inszeniert als ein Verhör. Stasi-Beamter quetscht jetzt einen aus. Und das ist ja mit diesem ganzen Setting ist das ja auch so inszeniert. Aber unglaublich innovativ und zum Schluss, finde ich, lernt man unglaublich viel über diese Leute, weil sie eben in Extremsituationen tatsächlich gebracht werden. Also bis hin zu, dass sie halt gedemütigt werden oder dass ihnen einfach das Wasser verwehrt wird in manchen Folgen. Also die wollen dann was trinken und sie kriegen halt nichts. Oder ihnen wird das auf jeden Fall erstmal verwehrt oder ihnen werden irgendwie absurde Potte hingestellt und die kommen damit nicht zurecht oder es wird ihnen zu viel eingeschenkt. Und sie gehen eben damit mehr oder weniger lässig um. Und bei manchen ist es so, dass sie einem ziemlich unsympathisch sind, aber man merkt trotzdem, man versteht, warum die so erfolgreich sind. Das finde ich besonders spannend. Aber ich gehe d'accord, dass ich auch mir immer wieder die Frage stelle, was haben die für ein mentales Modell, warum sie da reingehen können. Und klar, bei den Leuten, die Freunde sind, sogenannte Freunde, also was weiß ich, Smudo war es, glaube ich, einmal, der eingeladen war. Oder wer war das nochmal? Wer war nochmal so ein Freund von ihm? Es ist auch egal. Also der wurde dann auch wirklich besser behandelt. Der kann natürlich auch davon profitieren. Das ist auch ein bisschen ein Problem, finde ich, an dem Format, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich bei den echten Feinden natürlich sind die nicht umsonst so erfolgreich. Und die wissen auch ganz genau, dass sie bei manchen Sachen sich vermutlich doch wieder ganz gut darstellen können, selbst wenn sie attackiert werden. Also ich fand das neulich faszinierend, tatsächlich, und jetzt entfällt mir gerade der Name bei dem schwäbischen Politiker.
Günther Oettinger.
Günther ja. Oettinger, genau.
Ja, das war auch sehr spannend. Ja.
Das war wirklich super spannend, weil der ist ja einfach Linie geblieben. Also der hat sich einfach in keinster Weise aus der Ruhe bringen lassen und hat ihn dann zwar irgendwann hat er dann auf den Tisch gehaut und hat gesagt, so geht's jetzt nicht weiter. Aber der hat voll das Heft trotzdem in der Hand gehalten, weiterhin. Und das war, also danach habe ich verstanden, warum der immer wieder sich durchschlängelt. Also seine Beharrlichkeit. Und die ist bewundernswert gewesen, muss man wirklich sagen. Ja.
Jetzt lasst uns doch mal einen besonderen Auswuchs der Talkshows ein bisschen näher angucken. Und zwar diese ganzen Formate, die in den 90ern aus dem Boden geschossen sind. Also ich glaube, Alexander Türk zum Beispiel, Oliver Geissen. Also dieses das Bild war ja immer gleich. Ne? Kein Kreis, sondern eine Reihe von Stühlen. Das heißt, es sollte überhaupt gar keine Debatte überhaupt erst simuliert werden. Vor einer steilen Wand an Publikum. Und zu Gast waren absurde Gestalten mit absurden mit absurden Geschichten, wo es dann oft darum ging, ist er der Vater, hat er mich betrogen, er macht zu viel mit seinen Jungs und hat keine Zeit mehr für die Beziehung, was weiß ich. Und die Leute, da wurde dann gesagt, kommt zu uns, wir sprechen darüber vor einem Millionenpublikum da gab es in den USA tatsächlich auch einen Fall, wo das mal vor Gericht gebracht wurde, diese öffentliche Demütigung, die da zur Schau gestellt wurde. Was war das? Also wirklich, ich gucke mir das heutzutage an und ich habe das noch in den Endzügen mitbekommen, weil es damals diese Zusammenfassungsshow über diese Talkshows gab, die Talk, Talk, Talk hieß, auf ProSieben von Sonja Kraus moderiert. Und da ging es halt wirklich, also da sind wir wieder bei diesem Trash-Charakter, Trash meets Talkshow. Warum gab es das?
Also ich wollte auch gerade eigentlich schon sagen, das ist keine Talkshow, das ist definitiv Trash. Also und das haben wir leider gar nicht besprochen bei dieser Trash-Folge. Was war das? Vers 3 oder was war das?
Vers 3 müsste es, glaube ich, gewesen
sein. Vers 3, genau, von diesem Kapitel. Trash, da ging es kein bisschen um Meinungsbildung, da ging es kein bisschen um Information, da ging es kein bisschen um irgendwelche Positionen, sondern da ging es eigentlich nur um Bloßstellung, um Beleidigungen und um völlig skurrile, konstruierte Geschichten, die sowas von unrealistisch sind, dass man, ich habe das nie nachvollzogen, ich kenn keine Recherchen darüber, so weit hat es mich da nicht interessiert, aber ich vermute, dass es auch ganz viel gefaked war, ganz klar. Und darum, warum macht man sowas? Ich meine, klar, das ist das, was genuin Menschen interessiert, Schlamm. Auf Menschen und sich das, was Marius ja auch letztes Mal so treffend erklärt hat, dass man zum Schluss, selbst wenn es einem echt schlecht geht, ja, man ist irgendwie ganz unten, aber du kannst dich immer noch sozusagen über diesen Personen sehen, egal wie mies du gerade drauf bist, weil die sind noch weiter unter dir. Ja, das ist eben genau dieses sich selbst aufwerten, weil da eben ganz viel, aber inszenierter Dreck ist im Prinzip.
Aber es stellt sich dann trotzdem die Frage, warum diese Formate verschwunden sind. Ich meine, es scheint ja ein offensichtlich generelles Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Oder etwas, was sehr häufig vorkommt, dieser soziale Abwärtsvergleich. Und es klappt immer wunderbar. Aber diese Formate sind aus dem Fernsehen verschwunden.
Naja, weil wir vermutlich auf einer sehr, sehr politisch korrekten Welle zurzeit sind. Es ist eben seit ein paar Jahren zu erkennen, dass wir eigentlich solche Dinge sehr stark ablehnen und weil du schnell wahrscheinlich Klageverfahren hast, aber wir sehen das ja in Amerika, da gab es dann eben eine Gegenwelle und das war nicht nur Trump, das waren andere Sachen, wo man plötzlich wieder gesagt hat, das kann man ja wohl noch sagen und dann sind das politisch inkorrekte Sachen gewesen, bis hin zu beleidigenden Sachen, die man plötzlich wieder ganz offen öffentlich gesagt hat und zwar auch als Amtsträger, als Würdenträger, als irgendeine bekannte Persönlichkeit und gesagt hat, das ist auch mein gutes Recht. Also das wird leider wiederkommen. Diese Formate, davon kannst du ausgehen.
Oder man kann beobachten, wie das natürlich in diese Scripted-Reality-Formate reinrutscht, die im Nachmittagsprogramm der Privatfernsehsender laufen. Und auch teilweise so ein bisschen so diese gekünstelte Debatte, wo jeder jeden von der Seite anfahren kann, anmaulen kann, wie sich das eben auch in den virtuellen Raum verlagert. Nämlich
richtig. Auf
ja. In die sozialen Medien.
YouTube, TikTok, da findet das noch viel prägnanter und besser abrufbar statt. Also.
Ganz genau, aber im öffentlichen Raum zurzeit eben, oder was heißt im öffentlichen Raum, das ist natürlich auch ein öffentlicher Raum, aber in diesen etwas hochglanzigeren Formaten eben zurzeit nicht, weil da sofort diese Debatte der politischen Korrektheit existieren würde, aber ihr habt völlig recht, genau das wird woanders ausgetragen, weil es eben offensichtlich ein Grundbedürfnis danach gibt, eben Leute auch mal zu beleidigen, am besten eben auch noch anonymisiert oder eben zu sehen, dass Leute sich gegenseitig beleidigen. Das ist ja genau das, was du früher auch gemacht hast am Jahrmarkt, dass man eben wirklich zugeschaut hat, wie Leute sich verdroschen haben beispielsweise oder sich in den Schlamm geschmissen hat, je nachdem, in welcher Kultur du aufgewachsen bist. Aber es gibt's, diese Formate gibt's überall und du hast vorhin das alte Rom genannt, wo es eben dann auch wiederum vielleicht sogar noch wesentlich brutalere Dinge gab, aber dass man einfach gesehen hat, der Kleine hat den Großen jetzt verdroschen, der Große hat dann zurückgeschlagen und zum Schluss waren sie beide dann am Boden gelegen und das hat dann irgendwie wohlgetan, ja.
Jetzt treibt mich trotzdem eine Frage um. Und zwar, wir haben Talkshows, der Name ist Programm. Es geht darum, dass Menschen reden. Reden funktioniert meistens über Lautsprache. Und trotzdem geschieht es im Fernsehen in einem langweiligen Set. Also besonders die Sets der 60er Jahre sind ja strunzlangweilig. Ein schwarzer Hintergrund, ein Stuhl. Warum? warum findet das im Fernsehen statt, wenn es doch eigentlich ums Sprechen, ums Lautsprache, lautsprachliche Sprechen geht?
Also, ich bin mir noch nicht sicher, was du damit meinst, mit lautsprachigen Sprechen.
Ich wollte einfach zum Beispiel einfach nicht sagen, dass nur Lautsprache Sprache ist, sondern halt auch sagen, dass zum Beispiel Gebärdensprache natürlich im visuellen Medium zum Beispiel stattfinden muss. Und, also hauptsächlich. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, warum gucken wir uns Leute an, wie sie reden, wenn wir es uns eigentlich auch anhören könnten?
Ach so, du meinst jetzt einfach, warum das nicht im Radio ist?
Genau.
Naja, im Radio gibt es sowas natürlich auch, nur nicht vielleicht ganz so viel, aber im Radio, was ich da tatsächlich, also ich kann es sozusagen psychoakustisch kurz erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich ist es so, wenn du ein Radio hörst, hast du normalerweise keinen Kopfhörer auf und du hast kein binaurales Hören. Das heißt, das wurde aufgenommen mit Stereotechnik und dann kannst du Räumliches sehr, sehr schlecht erkennen. Du kannst sowas wie links, Mitte, rechts kannst du noch erkennen, aber nur mit dem Kopfhörer. Sobald du Mono hörst oder wenn du unter ungünstigen Bedingungen Stereo hörst, also wenn du tatsächlich nicht genau frontal sitzt, kannst du mit einem Wort die Richtungen nicht mehr wirklich hören. Dann wird es wirklich schwer, tatsächlich die einzelnen Stimmen voneinander unterscheiden zu können. Deswegen wirst du vermutlich im Radio maximal 3, vielleicht 4 Personen tatsächlich hören. Und wenn die Stimmen nicht sehr unterschiedlich sind, wird auch das schon fast nicht mehr funktionieren. Im Fernsehen ist das sehr viel einfacher, weil du räumlich das tatsächlich unterscheiden kannst. Was aber im Radio unglaublich gut funktioniert, sind natürlich 1:1 Talks. Ich glaube, das ist somit das hochwertigste Format überhaupt. Ich finde ja sowieso, ich bin ja der absolute Radio-Fan, muss ich sagen. Ich höre mir viel, viel mehr Radio an, als dass ich Fernsehen schaue. Fernsehen schaue ich fast gar nicht. Und weil ich dort eine ganz andere Elaboration, eine Tiefe erlebe, wenn ich dort meine Lieblingssender anhöre und meine Lieblingsformate, wo ich jedes Mal denke, wow, ich habe wirklich viel verstanden von diesen Menschen, weil es wirklich in die Tiefe geht. Bei Radiosendungen mit mehr als 3, 4, die sind mir fast nicht bekannt, aber ich kenne so ein paar Formate, da gibt es tatsächlich 4 Leute, auch die sind hochwertig angelegt und das ist aber so inszeniert, dass man recht gut weiß, wer jetzt gerade spricht. Und auch dieses Podcast ist ein Beispiel. Wir versuchen das, ich glaube, du machst es weiterhin mit dieser linken, mittleren und rechten Spur, dass wir so ein bisschen räumlich getrennt sind.
Nicht ganz mehr, so. Weil aus dem einfachen Grund tatsächlich, wenn Leute das im Auto hören, dann halt
sie
nicht mehr mittig sitzen zum Beispiel.
Ja, ja, okay. Aber es ist trotzdem so, wir sprechen uns mit Namen oftmals an und du fragst uns mit Namen und unsere Stimmen sind auch noch einigermaßen unterschiedlich. Da geht es gerade noch so, also viel mehr könnten wir hier nicht einladen.
Und Fernsehen ist halt auch, es kommt mehr Informationen rüber, die vielleicht für das Format auch ganz wesentlich ist. Im Radio würdest du zum Beispiel hören, wenn Christian Lindner etwas sagt. Im Fernsehen siehst du, wie Christian Lindner etwas sagt und in dem Moment ist dann auch ein Schnitt auf Gregor Gysi, wo du siehst, wie der schon fast aus seinem Sessel springt, wenn Christian Lindner etwas sagt. Und das ist ja eben, wir hatten es ja vorhin schon mit diesem Stellvertreteraspekt, dass dann vielleicht, je nach politischer Einstellung, wie Gregor Gysi auch gerne hochspringen wollen und sehen, ach schau, der springt jetzt für uns ihm an die Gurgel. Das geht halt nur, wenn du auch was dazu sehen kannst.
Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich gerne hervorheben möchte, und zwar die Organisation des Raumes. So, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen, und zwar zu einer Theorie, die besagt, dass unsere Kognitionen, also die Dinge, die Art und Weise, wie wir Wissen aufnehmen, Informationen verarbeiten, dass wir sie in unsere Umgebung ein bisschen outsourcen, beziehungsweise dass wir die Umgebung mit einbeziehen. Das kann man wunderbar sehen, zum Beispiel, also ein Paradebeispiel sind Barkeeper. Barkeeper, wenn sie ein Getränk mixen, dann wissen sie, okay, ich stelle die Sachen so hin, ich ordne sie räumlich an oder vielleicht hat man das auch, wenn man kocht, man stellt die Zutaten in der Reihenfolge auf, in der sie reinkommen, dann muss man sich das nicht merken oder man muss sich nur merken, okay, ich muss einfach die Reihenfolge beachten. Also das ist ein ganz, ganz, ganz bekanntes Phänomen. Und jetzt sind wir ja in den Talkshows, zumindest in den Polit-Talkshows, in einem Raum, oder in einem Medium, in dem Platzierung enorm wichtig ist und in dem Platzierung synonym ist mit politischer Gesinnung. Ne? Indem wir sagen, die Person ist rechts oder die Person ist links. Das kommt aus der, ich glaube, einer der ersten französischen Nationalversammlungen, wo einfach zufälligerweise die Kommunisten oder die Linken halt links saßen und die Nationalisten rechts. Und daher ist es dann entstanden.
Und in Deutschland, in der Paulskirche, in der ersten Versammlung tatsächlich war das dann auch strikt so gemacht, ja.
Genau, und heutzutage ist das ja auch das Thema, ne? Also die Linken sitzen im Bundestag links, die AfD sitzt rechts. Und dann ist die Frage, wer sitzt neben der AfD, wer sitzt neben den Linken? Da wird dann immer viel rumgeschachert. Und das findet man natürlich auch in Talkshows. Und zwar vor allem, wenn du so Fünfergruppen hast. So, du hast dann immer, du weißt dann auch, okay, wen haben sie eingeladen? Okay, das ist die eine Position. Der ist dann rechts, der ist nicht unbedingt rechts. So, aber er steht eben auf einer Seite. Dann hast du jemanden daneben, der eine etwas gemäßigtere Meinung vertritt, aber schon in die Richtung tendiert. Dann hast du die ruhende Mitte, vielleicht ein Philosoph, der alles einordnet oder eine Philosophin. Und dann halt wieder das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Und das sind so kleine inszenatorische Tricks, die uns auch in diesen, ja, in diesen Tribalism, also in dieses Stammesdenken reinbringen, so wir gegen die, kombiniert mit geschickten Kameraeinstellungen, Fahrten, wird dann eben noch mal ein bisschen inszenatorisch eine Schippe draufgelegt.
Ich sehe das so ein bisschen eher wie ein guter Gastgeber, den man früher sozusagen kannte, der eben eine Sitzordnung so festgelegt hat, dass es eine ansprechende, ja, Unterhaltung gab. Also, dass man eben, was weiß ich, nicht nur alte Menschen in einer Richtung hatte oder nur das Lager der, was weiß ich, die so ein bisschen konservativer waren, sondern dass man es ein bisschen aufgebrochen hat. Dass man Gespräche angeregt hat damit, dass man Leute, die sich noch nicht kannten, zusammengesetzt haben und so weiter. Also solche Dinge sind ja ganz wichtig, weil ob das heute wirklich noch so strikt in so Tribes oder in irgendwelche Richtungen eingeteilt wird. Also ich glaube, es ist wirklich eher so, was ein Gastgeber auszeichnet. Und manchmal gelingt das eben besser, weil die Leute natürlich meist relativ gut bekannt sind von ihren Positionen und was sie sagen. Weil das ist ja schon ein bisschen erschreckend zu sehen, dass man die Übereinstimmung der Zusammenstellung von solchen Talks tatsächlich, ja, also die ist sehr, sehr hoch. Das heißt, man sieht immer wieder die gleichen Gesichter. Was sehr schade ist, weil die haben natürlich viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Leute vorzustellen, aber irgendwie hat man Angst, dass sie da nicht eingedacht sind oder was auch immer. Aber vielleicht ist es auch eine falsche Sicht, aber ich sehe immer nur die gleichen Leute. Deswegen schaue ich auch wenig Talksendungen, muss ich sagen.
An der Stelle auch nochmal ein witziges Phänomen, was bei weitem nicht in allen Talksendungen geschieht, aber ich doch schon vorkommt. Und zwar, manchmal lädt man sich einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ein, um das einzuordnen. Aber die Person wird dann nicht an den großen Tisch gesetzt, wo sie gleichberechtigte Diskutantin wäre, sondern sie wird ins Publikum platziert. Und dann wird ab und zu mal so gnadenmäßig auf die Person geschaltet. Ja, was sagen Sie dazu? Und das Symbol davon ist natürlich klar, ne? Du gehörst nicht dazu, weil das natürlich auch, weil diese Person durch ihre Expertise eventuell vieles dieser Polemik einfach kaputt machen könnte und auch natürlich in einer Art und Weise kommuniziert, im besten Fall, die ja nicht zu diesem Format passt, in dem es eher um Hau drauf geht, anstatt um kühle Analyse der Fakten. Und das ist ja eigentlich traurig, weil es sollte ja eigentlich um diese kühle Analyse der Fakten gehen und nicht darum, wer am lautesten schreien kann.
Ja, was da viel angenehmer wäre meines Erachtens, weil ich kenne dieses Format auch, dass sie dann in der ersten Reihe vom Publikum sitzen, so als wären die irgendwie, ja, nur mal so beiläufig kurz gefragt, aber es wäre ja eigentlich schon angenehm und es wäre sehr, sehr wichtig, auch vom Psychologischen her, dass es tatsächlich so eine Instanz gibt, die man anrufen kann und einfach fragt, okay, wie sieht das jetzt von Fakten aus, die trotzdem aber nicht eine aktive, involvierte Diskussionsrolle hat, also wirklich eine reine redaktionelle Rolle hat. Das fände ich schon super, dass da irgendwie ein Team sitzt, aber ich kenne so ein Format jetzt nicht, gibt es vielleicht irgendwo, aber ich kenne es nicht, weil das ist ein bisschen problematisch, weil der, wenn der Moderator das einfach einnimmt, entweder ist der natürlich begrenzt von seinem Wissen. Das ist die eine Sache. Und zweitens, der hat ja vor allem zu moderieren erstmal und nicht zu berichtigen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Und auch die Gäste, du hattest es ja vorhin, dass es sozusagen der Moderator oder die Gäste sind, dass die das berichtigen können. Aber eigentlich müsste es eine neutrale Instanz geben, die man anrufen kann oder die sich dann einfach einschaltet und sagt, sorry, aber das ist jetzt einfach faktisch falsch, ohne dass man ihnen dann böse sein kann, dass man sagt, die haben jetzt zu viel Redezeit gekriegt, weil das sind doch die anderen Gäste und die sollte man doch irgendwie paritätisch verteilen, die Redezeit.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel gesprochen, spannende Themen bleiben natürlich zum Beispiel die Frage, wer überhaupt bestimmt, wer eine Talkshow darf und warum da minder bekannte Schauspielerinnen neben ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen sitzen. Also das finde ich auch spannend. Also auch diese soziale Rolle des Schauspielers, die so, also diese Projektion, vielleicht weil sie so eine Projektionsfläche sind, und dann werden die Leute gefragt, ja, in ihren Rollen, aber ihre Rollen tun ja überhaupt nichts zur Sache dafür.
Ja, ich finde das auch, ehrlich gesagt total furchtbar. Also ich finde es ein furchtbares Format, Leute, die einfach keine Fachkenntnis haben, einfach zu fragen zu etwas, wo sie nichts sagen können. Und dann wird tatsächlich, wie du sagst, wird so eine Fachexpertise ausgespielt mit so einer Meinung, ich bin aber der Meinung, dass das irgendwie ganz anders ist. Und dann denkst du, naja, kann ja sein. Aber wie du eben vorhin auch gesagt hast, diese Meinung geht dann so ein, als wäre das eine der wichtigen repräsentativen, und zwar nicht nur Meinung, sondern sowas wie Wissensinhalte. Und das ist problematisch, also weil es völlig verzerrt ist. Also diese eine Meinung eines Schauspielers, eines Stars, der irgendwie tolle Rollen macht, aber keine Ahnung hat von der Pandemie oder keine Ahnung von der politischen, wirtschaftlichen, irgendwie sozialen Lage, dann eben eine Meinung hat. Und natürlich kann man sagen, naja, aber es ist doch auch wichtig, dass Leute aus dem Volk kommen. Aber das ist es wiederum auch nicht. Also das ist nicht das Volk, das sind extrem etablierte, reiche und privilegierte Menschen. Und insofern bildet das ja auch nicht ab. Also, aber andererseits nur Wissenschaftler da sitzen zu haben, dann sind wir wieder bei dieser Diskussionsrunde, die eben ins Intellektuelle geht. Das würde eben kein Mensch anschauen. Du musst diese Mixtur machen, diese Reibereien und auch diese singulären Meinungen. Das ist wahrscheinlich nicht anders möglich und deswegen ist es für mich auch, und ich schließe mich zwar nicht ganz so extrem an wie der Marius, der sagt, das schaue ich überhaupt nicht an, aber für mich ist es meist sehr wenig Gewinn bringt, muss ich ehrlich sagen, zum Schluss.
Ich hoffe dann natürlich, dass dieser Podcast sowohl für unsere Zuhörerinnen als auch für meine lieben Kollegen das totale Gegenteil ist, und zwar extrem Gewinn bringt. Wenn dem nicht so ist, kann ich gerne auch mal den Kinski nächste Woche machen. Nein, ich fürchte, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich sag tschüss, nächste Woche starten wir ein neues Kapitel. Wenn irgendwas sein sollte, schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de. Hinterlasst uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, abonniert uns auf Spotify oder anderen Podcatchern, die ihr nutzt, und schaltet gerne wieder ein.
Das tschüss. War die Bamberger-Apokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.